Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Graninigate, Unterstützung für Zalando und den Infineon Xiaomi-Pakt. Im Thema des Tages geht es um die wahren Gewinner und Verlierer seit dem KI-Urknall. Und in der Triple-E-ID wagen wir einen Blick in die Zukunft von BioNTech.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 7. Mai und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Ziemlich kräftig zeigten sich die Börsen zum Wochenstart. Das Szenario einer sich anbahnenden Zinswende hält sich in diesen Tagen wacker und Goldman Sachs berichtete von geschäftigen Aktienrückkäufen. Bis Mitte Juni wäre nun die Möglichkeit dafür, dass US-Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Vergangene Woche hatte ja Apple 110 Milliarden Aktienrückkauf angedeutet und das treibt die Märkte und sorgte beim S&P 500 für ein Plus von 1%. Beim Nasdaq 100 ging es sogar um 1,1% nach oben und auch der DAX, der ließ sich nicht lumpen und gewann 1% auf 18.175 Zähler.
Das kann sich sehen lassen, doch jetzt wird's richtig wichtig. Hast du schon was von Graninigate gehört, lieber Holger?
Granini was?
Ja, Graninigate. Komisch eigentlich, denn du bist ja unser Mann aus dem Supermarkt. Keiner ist ja den Rätseln in den Regalen mehr auf der Spur als du. Aber in dem Fall offenbar nicht. Ich kläre dich mal auf, pass auf. Es geht darum, der Getränkehersteller Eckes Granini, den wirst du kennen, der hat seinen Orangensaft der Marke Granini durch einen Orangennektar ersetzt. Ja, der Saft hatte einen Fruchtgehalt von 100% und der Nektar jetzt nur noch halb so viel. Und der Preis bleibt natürlich gleich. Und jetzt laufen die Verbraucherschützer Sturm, weil nun viel weniger Orangensaft drin ist und der Rest mit Zuckerwasser aufgefüllt wird. Das ist doch ein Skandal, oder?
Boah, vielleicht auch einfach nur ökonomische Notwendigkeit, denn die Alternativen, die wären wahrscheinlich relativ drastische Preissteigerungen. Der Preis für Orangensaft ist an den Börsen dramatisch gestiegen. Wir haben ja immer wieder hier auch gewarnt und darüber berichtet, erst wieder am Wochenende. Und es ist ähnlich wie beim Kakao, schlimme Missernten infolge des Klimawandels. Dann hat man irgendwie ja fehlende Investitionen in Bäume und dann auch noch eine steigende Nachfrage. Und seit Mai 2019, also auf Sicht von 5 Jahren, hat Orangensaftkonzentrat 755% zugelegt. Das ist fast verneunfacht, das ist 53% pro Jahr und das ist in Dollar. Wenn man es noch in Euro nimmt und dann sieht man, ein schwacher Euro macht noch den Orangensaft noch teurer, dann sind es sogar 793% oder 57% per annum. Und da sieht man, was da los gewesen ist. Und wenn man es einfach mal vergleicht, also es ist jetzt nicht ganz so doll Orangensaft wie Nvidia, aber wenn man es mit Nasdaq 100 vergleicht, der hat nur 142% gemacht. Und ein kleines positives Sache ist, dass jetzt erstmal der Orangensaft zumindest gestern mal 1% gefallen ist, aber das ist natürlich nach diesem Anstieg nicht wirklich viel.
Nee, das ist nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein. Das wird den Nektar jetzt auch nicht wieder zurück in Saft verwandeln. Nee. Ich würde sagen, Orangensaft ist das neue Gold. Mhm. Und den gibt's bei uns jetzt nur noch sonntags, den guten O-Saft. Eigentlich bisher ist es Samstag und Sonntag. Ich würde sagen, jetzt nur noch sonntags und den Rest der Woche Wasser.
Oh Mann, habt ihr schon das Sparprogramm geschnürt bei den Sommerfelds. Wer hat denn überhaupt dann noch den richtigen Orangensaft? Guckst du denn jetzt immer drauf?
Bei Lidl gibt's noch den richtigen, aber der ist halt tatsächlich teuer.
Ja, das haben wir ja letztes
Jahr. Zum Beispiel, den gibt's sicherlich auch woanders. Aber das ist halt immer die Frage, was willst du, ne? Willst du den Preis halten oder sagst du, komm, echter O-Saft, also zahl hohe Preise.
Orangensaftkauf. So, ja. Das müssen wir hier nochmal sagen, damit hier keiner irgendwie dann mit so viel Zucker zurückbleibt. Wobei im normalen Orangensaft ist auch so genug Zucker drin, da braucht's nicht noch zusätzlich Zucker. So, aber wo wir bei Rohstoffen sind, Haben wir ja auch vom Minenmagier Berlenbach am Wochenende so viel gehört. Und jetzt wisst ihr auch, dass wir im Superzyklus uns befinden. Und ja, der Superzyklus hat sich zu Wochenbeginn gleich mal fortgesetzt. Silber plus 3, Gold plus 1%, Kupfer plus 1,5, Nickel plus 3,5%. Also ihr seht, Rohstoffe, da ist einiges los. Und wer es noch nicht gehört hat, einfach mal die Samstagsfolge hören.
Ja, das stimmt. Kommen wir aber zurück zu den Aktien. Die Zalando-Papiere schlossen gestern mit 2,6% im Plus. Die Titel von About You gewannen sogar 4%. Denn der Einzelhandelsverband, der HDE, der nahm die Prognose für den Onlinehandel für dieses Jahr nach oben. Er rechnet nun mit einem Umsatzplus von 3,4%. Bisher war man von so rund 3% Plus ausgegangen. Ja, die Konsumstimmung hält sich laut HDE langsam auf. Der deutsche Verbraucher erwacht, abgesehen vom O-Saft-Einkauf.
Du meinst, was er da mehr ausgibt, muss er woanders sparen. Da hast du recht. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Diese Binse muss ich einfach nochmal sagen.
Oh Gott, was für eine Binse.
Ich könnte noch eine Binse. Ich könnte noch was Sachdienliches hinzufügen. About You ist immer noch weniger als 1 Milliarde wert, obwohl die gestiegen sind. Also das ist wirklich ein Trauerspiel. 870 Millionen nur noch. Nicht mal mehr ein Unicorn, wenn sie nicht an der Börse wären. Das ist wirklich traurig. So, und dann kommen wir zu Infineon. Die Aktie gewann 2,5%. Da ist eine gewisse Vorfreude auf die heutigen Quartalszahlen möglicherweise nicht das der Grund dafür, weil ja viele Analysten sogar damit rechnen, dass es eine Rückstufung der Prognosen geben könnte. Aber was gut ankam, war, dass man für das Elektroauto des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi, das soll der neue Absatzrenner in China sein, Infineon-Chips irgendwie verkauft hat, und der deutsche Konzern teilte mit, dass der SU7 mit Leistungshalbleitern ausgestattet werde, die unter anderem die Fahrleistung verbesserten und die Lebensdauer der Batterien verlängerten. Eine spannende Kooperation, wenn man bedenkt, dass dieser Wagen gerade extrem gefeiert wird und sich Xiaomi vor Bestellungen kaum retten kann. Und du machst jetzt Termine, oder?
Ja, Xiaomi hat nämlich das geschafft oder zumindest das gewagt, ja, was Apple ja dann eben nicht gewagt hat, sozusagen als Smartphone-Konzern ein Auto bauen. Aber genau,
okay, hast du schon gefahren?
Nee, soweit echte Testfahrten sind da noch nicht drin. Aber steht auf meiner Liste ganz oben auf jeden Fall, der SU7. Wir sind gespannt auf die Termine heute. Wir haben Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie im März. Vielleicht ist das zarte Pflänzchen der Konjunkturerholung, vielleicht wächst es weiter. Dann haben wir noch die Daten zu den deutschen Exporten im März und dann haben wir jede Menge Quartalszahlen aus Deutschland. Infineon, wir haben es gerade schon gesagt, DHL, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hensoldt, Zalando, Siemens Healthineers, About You, Schaeffler, Teamviewer, Mutares, Jungheinrich, New Work und Metro. Und schauen wir noch in die internationalen Gefilde. Da haben wir UBS, BP, Nintendo, Ferrari, UniCredit, Disney, Electronic Arts, Lyft, Arista Networks, Rivian, Reddit, Datadog, Upstart und Twilio.
Das Thema des Tages.
Mit Spannung haben ja gestern Abend viele auf die Zahlen von Palantir gewartet. Das Softwareunternehmen erhöhte die Umsatzerwartungen leicht auf eine Spanne zwischen 2,68 bis 2,9 Milliarden Dollar. Und das reichte irgendwie den Anlegern nicht aus. Die Aktie, die verlor nachbörslich fast 10%, hat sich dann auch wieder ein bisschen berappelt, das ging mal rauf und runter. Und Palantir, das ist wieder mal deutlich geworden, ist eine der wichtigsten Aktien im aktuellen KI-Rausch der Tech-Welt. Die Aktie hat im laufenden Jahr rund 40% zugelegt, seit dem KI-Knall am 30. November 2022, als ChatGPT das Licht der Öffentlichkeit erblickte, ging es sogar 220% nach oben.
Ja, wir wollen Palantir mal zum Anlass nehmen, im Thema des Tages eine KI-Bilanz zu ziehen. Denn ja, was hat sich seit November 2022 getan? Welche Aktien haben vom KI-Boom profitiert? Welche Firmen gelten als Verlierer? Ja, wenig überraschend haben da die Schaufelhersteller für den Boom, also die Chiphersteller, gut abgeschnitten. Ganz vorn steht natürlich Nvidia mit einem Plus von mittlerweile 444%. Der Halbleiterindex selbst, der SOX, der hat ja gut 70% gewonnen und dick im Plus auch Broadcom mit 138% oder AMD mit 101%.
Aber eben nicht alle Chipwerte zählen zu den Gewinnern. Intel hat nur 3% seit Ende November 2022 gewonnen. Global Foundries sogar 23% verloren. Und spannender, würde ich mal sagen, ist nach der Rallye der vergangenen Woche Alphabet. Die haben nämlich im KI-Kampf mit Microsoft jetzt die Nase vorn. 66% hat die Google-Mutter seit Ende 2022 gewonnen. Microsoft nur, natürlich in Anführungsstrichen nur 62%, also 4 Prozentpunkte liegt Alphabet jetzt vorn. Und die Prophezeiung, dass KI die Suche bei Google killen könnte, die ist nach den jüngsten Zahlen zumindest erstmal ein bisschen leiser geworden oder verschoben worden. Und wenn man sich mal die Magnificent Seven anschaut, dann liegt Meta hinter Nvidia auf Platz 2 mit 294%. Aber dann kommt schon Amazon mit 65%. Und es gibt sogar einen Verlierer unter den Magnificent Seven, der seit ChatGPT 5% an Wert verloren hat, nämlich Tesla.
Ja, so viel zu KI-Fantasie dort. In Deutschland halten die Börsen SAP für einen KI-Gewinner. Die Waldorfer sitzen ja auf einem Datenschatz, der dank KI jetzt besser monetarisiert werden kann. Außerdem lässt sich mit dem Argument KI auch die Kundschaft ins Abo-Modell schubsen. 64% hat die Aktie gewonnen seit dem Urknall. Unter den Cloud-Firmen ist CrowdStrike sehr weit vorn. Die Aktie hat sich fast verdreifacht seit dem ominösen Termin. Ja, und diese Woche hat Amazon ja angekündigt, die Sicherheitssoftware von CrowdStrike exklusiv in der eigenen Cloud verwenden zu wollen.
Und überraschend steht auch Booking relativ weit vorne, nämlich mit plus 73% und Duolingo plus 256%. Und viele Experten hatten ja beide Firmen als Verlierer genannt, wenn beispielsweise ein Reiseagent oder wenn KI das Sprachenlernen übernimmt. Aber ist anders gekommen. Und zu den Gewinnern gilt auch Relax. Der Anbieter der Anwaltssoftware LexisNexis kann seine juristische Datenbank nun besser aufbereiten und hat eine immense Preissetzungsmacht. Und davon hat ja auch der Compounder-König gesprochen. Die Aktie seit Ende November 2020 plus 50%. Und was interessant ist, auch der Anbieter akademischer Publikationen, Wolters Kluwer, hat 39% gewonnen. Aber der Konkurrent Pearson, der nur 3%. Also gibt es auch Unterschiede.
Apple hinkt ja seit November 2022 mit einem Plus von 23% ebenfalls den Markt deutlich hinterher und hat ja im Zuge dessen dann auch sozusagen den Titel wertvollster Konzern der Welt an Microsoft verloren. Verlierer sind auch die Consulting-Firmen. Accenture hat nur 2% zugelegt seit November 2022. Hart im Minus liegen auch die Lernplattformen Check, minus 83% und Coursera mit minus 32%. Da sehen wir wieder den Unterschied zu Duolingo. Also irgendwas muss da anders sein. Und im Minus auch der Callcenter-Anbieter Teleperformance mit minus 54%. Auch Fiverr, das ist eine Plattform für Freelancer-Jobs, hat die KI nicht gut getan. 40% ging es darunter. Schließlich kann die KI viele der angebotenen Jobs ja selbst übernehmen.
Und was könnt ihr jetzt aus der KI-Bilanz lernen? Naja, ihr müsst jedes Unternehmen genau anschauen. Nicht jeder vermeintliche KI-Gewinner ist das auch und nicht jeder vermeintliche KI-Verlierer wird auch wirklich disruptiert. Und das Dumme an der Geschichte ist, die Märkte, die ändern auch mal schnell die Meinung. Ihr müsst also sehr flexibel bleiben oder einfach einen breiten KI-ETF kaufen, wie etwa den Xtrackers Artificial Intelligence und Big Data. Der hat seit dem KI-Urknall 68% gewonnen.
Die AAA-Idee des Tages.
Das war ziemlich ernüchternd, was BioNTech da gestern präsentierte. Der einstige deutsche Börsensuperstar veröffentlichte Quartalszahlen, wie man sie von der Firma lange nicht gewohnt war. Zum ersten Mal seit dem Corona-Boom startete der Impfstoffhersteller wieder mit einem Quartalsverlust ins Jahr. 315 Millionen Euro Verlust wurden verkündet nach einem Gewinn von 500 Millionen im Vorjahreszeitraum. Und der Umsatz erbrach von 1,27 Milliarden Euro im ersten Quartal vergangenes Jahr auf nur noch 190 Millionen Euro ein. Und ja, die Börsianer hatten offenbar aber auch nicht viel mehr erwartet, denn die Aktie verlor nur 1%.
Und ist es doch gar nicht so lang her, da waren die Zahlen völlig andere. Ende 2022 stand da ein Umsatz von 17,3 Milliarden Euro und ein Nettogewinn von 9,4 Milliarden Euro. Und das Hoch der Aktie lag einst bei 330 Euro. Heute sind es, immerhin noch 85. Und natürlich ist der Absturz erklärbar. BioNTech erlebte einen einzigartigen Hype. Ein Hype, von dem absehbar war, dass er mit dem Ende der Pandemie auch enden wird. Dennoch sind nach wie vor viele von euch in diese Aktie investiert. Ich übrigens auch. Und die, die es nicht sind, die fragen sich, wird sich der mRNA-Boom womöglich nochmal wiederholen? Schließlich sagen nicht wenige, dass das Ziel, dank dieser Technologie wirksame Medikamente gegen Krebs zu entwickeln, durchaus realistisch ist. Und gelingt das, dann entsteht daraus ein gigantisches gigantisch großer Markt.
Wir wollen euch heute eine Idee davon geben, wie es eigentlich weitergeht mit BioNTech. Lohnt es sich, bei der Volksaktie dabei zu bleiben? Oder ist die Fantasie endgültig draußen? Oder bietet dieses Niveau vielleicht sogar Einstiegspotenzial, weil da in Zukunft noch womöglich etwas viel Größeres kommt? Oder ist womöglich Konkurrent Moderna die bessere Option?
Und tatsächlich war der gestrige Tag recht aufschlussreich. Gründer Ugo Sahin sprach von einer Transformation, die das Unternehmen gerade durchmache. Man arbeite mit Hochdruck an neuen Krebsmedikamenten und er nannte eine spannende Zahl. 2026 will das Unternehmen das erste von ihm entwickelte Krebsmedikament auf den Markt bringen. BioNTech soll ein kommerziell operierendes Unternehmen mit Arzneimitteln gegen Krebs und Infektionskrankheiten werden, so Sahin.
Der Fokus der Investoren richtet sich jetzt ganz klar auf die Forschungspipeline und die ist mit mehreren vielversprechenden Kandidaten gefüllt. Laut Geschäftsbericht des Unternehmens befinden sich 22 Produktkandidaten in der Krebsforschung und 7 im Bereich der Infektionskrankheiten in der Forschung und Entwicklung sowie der Betreuung der klinischen Studien. Das große Aber liefert BioNTech allerdings gleich direkt mit. Dieses Stadium der Medikamentenentwicklung berge immense Risiken, soll heißen, wie gut die Pipeline wirklich ist, lässt sich derzeit noch richtig ziemlich schwer abschätzen.
Und unser Weltkollege Andreas Macho hat sich gestern mal umgehört und zum Beispiel mit Markus Manns gesprochen, der bei Union Investment der Experte für Pharma und Biotech ist. Und Manns ist angesichts der Breite der Pipeline ziemlich zuversichtlich. Er sagt, das BioNTech-Partnerunternehmen GeneMap hat angekündigt, Tests der Phase 3 für ein Krebsmedikament zu starten. Und das lässt darauf schließen, dass die Phase 2 erfolgreich war. Die Daten dazu werden zwar erst Ende Mai veröffentlicht, aber das gibt jedenfalls Grund zu Optimismus.
Dazu muss man wissen, nicht nur die Produktpipeline ist voll, auch die Kassen sind es. Insgesamt will BioNTech in diesem Jahr 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgeben. Und da geht noch mehr. Das Finanzpolster beträgt insgesamt knapp 17 Milliarden Euro. Fest steht aber auch, der Corona-Impfstoff fällt als relevanter Cashbringer für die Forschungsausgaben in Zukunft aus, denn die Umsätze und die Gewinne aus diesem Geschäft sinken viel schneller als ursprünglich erwartet.
Und dann ist da ja auch noch die Konkurrenz. Die heißt Moderna und steht derzeit besser da als die Mainzer. Während der Pandemie hatte BioNTech beim Umsatz und dem Zeitplan der Impfstofflieferung meist einen Vorsprung gegen die US-Konkurrenten. Das hat sich mittlerweile umgekehrt. Union Investment-Experte Manns sagt auch, warum im Mai wird Moderna die Zulassung für einen Impfstoff gegen RSV-Infektionen erhalten. Zudem hat das Unternehmen bereits eine positive zweite Testphase für eine personalisierte Krebstherapie gegen Hautkrebs vorgelegt. Und dieser Vorsprung, der spiegelt sich auch in den Aktienkursen. Seit Jahresbeginn liegt das Moderna-Papier mit 25% im Plus und die BioNTech-Aktie hat gleichzeitig 13% verloren.
Aber allen, die jetzt überlegen, ins Moderna-Lager zu wechseln, denen sei gesagt, BioNTech könnte von den jüngsten Erfolgen von Moderna sogar profitieren. Wir haben uns erklären lassen, dadurch, dass Moderna so große Erfolge bei seiner zweiten Testphase für seinen Krebsimpfstoff hat, erhöhen sich zugleich auch die Chancen für BioNTech. Denn das, woran die Mainzer forschen, ist ein ziemlich ähnliches Präparat. Und während Moderna eine Therapie gegen Lungen- und Hautkrebs entwickelt, spezialisiert sich BioNTech gerade mit seinem entsprechenden Kandidaten auf Darm- und Speicheldrüsenkrebs. Ja, und der Clou ist, ein Verdrängungswettbewerb zwischen den beiden Konzernen ist diesmal eher nicht zu erwarten. Also wenn die Firmen erfolgreich sind, dann wartet auf beide ein sagenhaft großer Markt. Wenn, ja wenn.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@wild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Dennis hat geschrieben, er hat einen Beef mit seiner Freundin. Keinen wirklichen, aber es geht um den richtigen MSCI World. Und er bevorzugt den klassischen MSCI World und die Freundin bevorzugt den MSCI World ESG Screen. Und nun hat Dennis bei uns erfahren, dass der ESG eigentlich schlechter sein sollte. Aber seine Freundin, die hat ihm gezeigt, dass er gar nicht so schlecht läuft, sondern besser läuft. Und wir haben es mal gecheckt und mal verglichen den iShares Core MSCI World, also den normalen, und den iShares MSCI World ESG Screen. Und tatsächlich, lieber Dennis, die Freundin hat recht, der ESG-Screen läuft auf 5 Jahre, 3 Jahre und 1 Jahr besser und im laufenden Jahr ist er auch besser.
Aber wir haben auch recht. Und wie das geht, der ESG-Screen ist kein wirklicher ESG-Fonds, sondern eher hellgrün, würde ich mal sagen. Ein Artikel 8-Fonds, kein dunkelgrüner Fonds nach Artikel 9. Dort sind 1340 Titel drin, also nur unwesentlich weniger als im MSCI World mit 1470 Werten, beispielsweise auch Rüstungswerte wie Rheinmetall oder Ölwerte wie Exxon und Shell oder die Kupfermine Freeport McMoRan. Ja, der iShares MSCI World SRI ETF mit lediglich 410 Titeln, der ist dann schon echter ESG beziehungsweise grüner und der liegt auf Jahressicht 5 Prozentpunkte hinter dem iShares Core MSCI World. Auf Zweijahressicht beträgt das minus 5,6 Prozentpunkte, auf Dreijahressicht 5 Prozentpunkte. Auf Fünfjahressicht liegt dieser Fonds dann ganz leicht vorn. Wir hoffen, das beantwortet deine Fragen, lieber Dennis. Eine Frage hätte ich dann aber noch. Was gibt's denn heute im Schwesterpodcast Defner und Chipitz?
Tja, der Defner und ich diskutieren das Comeback von China Tech. Seit dem 19.04. hat ja der Nasdaq Golden Dragon, der die Internetwerte Chinas bündelt, 15% zugelegt und Einzelwerte wie NIO sogar 50%. Und die Frage ist, das jetzt eine Einstiegsgelegenheit? Oder eben nicht.
Ja. Also, meine Antwort dazu würde eindeutig ausfallen.
Nämlich?
Aber ich bin gespannt. Ich höre mir erstmal eure Argumente an. Und deswegen werde ich da in jedem Fall reinhören. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Und das tut ihr nicht nur bei Defner und Chipitz, sondern auch bei Alles auf Aktien. Also, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.